Heute Morgen soll es, wie wir eben im Lied gesungen haben, um ein bestimmtes Material gehen, um den Ton. Wir wollen etwas hören von dem Töpfer und dem Ton. Es erinnert mich sofort, als ich eben hier diese Einleitung so kurz angesagt bekam, an das Wort: Wir tragen einen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind also von ihm geformt. Da wollen wir einmal hören, was das Wort Gottes zu uns sagt. Wir lesen dazu aus Römer 9, ab Vers 14 bis 23. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Moses: Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er noch? Denn wer hat dem Willen widerstanden? Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst wie der Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich also gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre, ein anderes zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben, und auf das er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat.
Ja, bevor Paulus diese Worte hier geschrieben hat, ging dem ja etwas voraus. Das müssen wir erstmal verstehen, um dann seine Argumentation auch zu verstehen. Paulus ging es ja hier ab Römer Kapitel 9 eigentlich um Israel bis Kapitel 11, und er macht hier in den Versen vorher ja einen Hinweis auf die ja, sogenannte Samenlinie der Verheißung. Das heißt, Gott hat sich ein Heilswerkzeug ausgesucht, das ist sein Volk Israel, und jetzt macht Paulus deutlich, dass genau in dieser Samenlinie der Wille Gottes geschieht. Es geht also um die Grundfrage: Wenn Gott auserwählt, ist er dann ungerecht? Und hier ging es darum, dass Abraham und Sarah ja keine Kinder kriegten und der Mensch sozusagen vorgegriffen hat und Abraham seine Magd dann zur Frau nehmen sollte, mit Einwilligung von Sarah, um ein Kind zu zeugen, ein Nachkommen. Das war ja dann der Ismael. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, und Paulus zitiert das hier in Römer Kapitel 9 und Vers 7, und sagt zu Abraham, nachdem er dann mit fast 100 Jahren doch noch einen Sohn kriegt mit der Sarah, sagt er zu ihm: In Isaak wird dir der Same gerufen. Das heißt, nicht Ismael ist mein Samenträger für die Verheißung, sondern Isaak ist der Samenträger für die Verheißungslinie Gottes. Das wiederholt sich dann später, als Isaak geheiratet hat und hatte die Rebekka, dann hat die Zwillinge bekommen. Die Zwillinge hießen dann Jakob und Esau. Und der Esau war der Erste, Jakob kam danach. Und jetzt tut Gott wieder auswählen, und Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament in Römer 9, 13 und sagt dann zu den beiden und respektive zum Isaak, so wie geschrieben wurde: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Klingt seltsam, wir müssen jetzt wissen, dass das biblische Wort für hassen im Griechischen Miseo, im Hebräischen Zane, nicht das Hassen beinhaltet, was wir unter Hassen verstehen. Das auch, aber nicht nur. Das heißt, dieser biblische Begriff fängt an bei Zurücksetzen oder an die zweite Stelle setzen, bis hin zu feindseliger Abneigung. Das ist alles in dem Begriff drin. Wenn ich jetzt heilsgeschichtlich sauber denke und argumentieren will, muss ich also sagen, es kann nicht sein, wenn ich Gott kenne und seine Heilsgeschichte, dass er hier von einer feindseligen Abneigung redet. Sondern es geht um ein Zurückstellen. Warum denn? Der Esau wäre ja der Erste gewesen, nicht der Jakob. Aber jetzt sagt Gott, ich will den Jakob nehmen. Ja, der ist der Heilsträger für die Samenlinie der Verheißung. Und dieses Geschehen geht dem Ganzen voraus, und dann steht die Frage, ist Gott nicht ungerecht? Oder sind wir nur Marionetten, fremdgesteuert, keinen eigenen Willen, keine Verantwortung? Vorausschickend, ich will dann immer an der nächsten Predigt hier, ich glaube in 4 oder 6 Wochen oder irgendwann ist das, dann mal über den Willen des Menschen etwas sagen, weil das schließt sich an dieses Thema an. Und da ist eben die Frage, wie sind hier die Verhältnisse? Und jetzt müssen wir nicht gucken, was sagt die Theologie, was sagen die vielen gebildeten Leute mit ihrer menschlichen Meinung, auch philosophisch geprägt, was denn jetzt richtig oder falsch ist, sondern mich interessiert immer und überall in erster Linie, was sagt das Wort Gottes dazu? Wie ist das Wort Gottes zu diesem Thema? Und das will ich auch forschen, darum geht es. Also, wir haben ja den Text schon gehört, in Vers 14 sagt der Paulus, was werden wir daher sagen, dass etwa Ungerechtigkeit bei Gott ist? Frage, gell? Ist Gott ungerecht? Ich glaube, hier ist niemand, der das glaubt. Also sagt Paulus, möge das nicht gefolgert werden. Gott ist gerecht, auch wenn er auswählt. Und im Kapitel 9, in dem, was ich eben schon erwähnt hatte, mit Isaak und Rebekka, da heißt es dann in Vers 12 und 13, da sagt er, dass er auswählt, nicht aufgrund von Werken. Die beiden Kinder, die Zwillinge, haben ja noch gar nichts gemacht. Sie sind geboren worden und wurden auserwählt, ohne dass sie vorher irgendeine Handlung vollführen konnten. Sondern Paulus sagt weiter, aufgrund des Berufenden wurde hier ausgewählt. Deswegen hat der Berufene, das war Gott, zu Rebekka gesagt, der Größere wird dem Geringeren wie ein Sklave dienen, so wie geschrieben wurde, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst, ich habe es eben schon erwähnt. Also die Auswahl Gottes entscheidet natürlich er, und zum anderen nicht der Mensch hat daran Anteil. Also egal was du machst oder nicht machst, das spielt keine Rolle, wenn Gott auswählt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Das heißt, dass das Denken gemäß Menschenweise würde ja heißen, wenn Gott so ist, wie eben beschrieben, dann könnte er ja auch den Kosmos nicht richten, wenn er ungerecht wäre. Und schon zu Anfang des Römerbriefes hat Paulus dieses Problem aufgegriffen und hat in Kapitel 3, 5 und 6 ja gesagt, wenn unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit hervorhebt, was werden wir dazu sagen, gell? Ist Gott etwa ungerecht? Das ist mal dieses Problem. Ist Gott ungerecht, der seinen Zorn auferlegt? Ich sage das gemäß Menschenweise, betont extra Paulus hier. In Römer 3 möge das nicht gefolgert werden. Denn wie wird Gott sonst den Kosmos richten? Das heißt, wenn er ungerecht ist, kann er den Kosmos nicht richten. Er tut es auch, also ist er gerecht. Das ist eine ganz klare Denkstruktur, die Paulus uns hier vorgibt. Und das menschliche Denken ist natürlich ganz anders. Beim Menschen zählt Leistung, gell? Bist du was? Hast du was? Leistest du was? Kriegst du was? Hast du keine Ahnung, hast du Pech gehabt? Und so geht das, ne? Ellbogengesellschaft, und ich muss euch das nicht erzählen, das sind alle alt genug, und waren alle mal im Berufsleben irgendwo, da weißt du, wie das läuft. Nein, Gott ist anders, und jetzt haben die Theologen und die Gläubigen, die meinen, die Theologen haben immer recht, auch ein Problem, nämlich das Problem, dass sie nicht erkennen, dass Gottes Heilsziel heißt, er bringt alles in seine Herrlichkeit zurück. Das heißt, auch die an zweite Stelle gesetzt sind oder die gehasst sind, nach dem Bibelwort zu gehen, werden auch noch zum Ziel kommen. Wenn ich also das Heilsziel Gottes nicht sehen kann, dann muss ich natürlich logischerweise zu der Einstellung kommen, Gott ist ungerecht. Wie kann er, es gibt Leute, die glauben an eine endlose Hölle, wie kann er mich in den Himmel befördern? Rosa Wolke, keine Harfe spielen. Und die anderen kommen in die Hölle, wo es Feuer ist und heiß ist, und sie müssen dann leiden, und zwar endlos. Wer nur dieses Bild, was ja absolut gegen die Schrift ist, in seinem Kopf hat, dann muss er natürlich sagen, Gott ist ungerecht. Warum hat er mich auserwählt und nicht den anderen? Und Paulus hat in Römer 8 das ergänzt, Kapitel 7 ist auch das schmerzliche Kapitel, es geht nichts, wie ich will, gell? Alles, was ich nicht will, mache ich, und was ich will, mache ich nicht. Und dann baut er uns wieder auf in Kapitel 8 und spricht dann über die Schöpfung und sagt, auch die Schöpfung ist unfreiwillig in diesen Zustand gekommen, in dem sie ist. Sie wurde unfreiwillig versklavt, untergeordnet. Wozu? Um dann freigemacht zu werden zu der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel. Und wenn ich dieses Ziel nicht kenne oder nicht glauben kann, habe ich natürlich ständig ein Problem. Deswegen gibt es ja seit Jahrhunderten in der Theologie diese sogenannte Theodizee-Frage, Gottesgerechtigkeitsfrage. Ist Gott gerecht, wenn er auswählt, oder ist er nicht ungerecht? Weil es immer mit menschlichem Denken beurteilt wird, nicht von der Seite Gottes aus. Und dann auch unter Vermeidung oder unter Unwissenheit über das Heilsziel Gottes, was dann mehrheitlich sogar abgelehnt wird oder man sogar dagegen lehrt. Und von daher, ich habe dieses Thema ja schon in der Schweiz behandelt, auch in Süddeutschland, und da ist interessant, was für Argumente gelegentlich auch kommen. Und weil ich der Meinung bin, dass ein Bibellehrer, der Meinung ist, ewiges Leben haben alle, die einen im Himmel und die anderen in der Hölle, dass der zur Verantwortung gezogen wird von Gott, weil wir im nächsten Thema dann auch über die Verantwortung des Menschen reden werden. Ich kann das nicht stehen lassen. Ich muss sagen, das ist Unrecht. Das grenzt für mich an Gotteslästerung. Wichtig ist, dass dieser gesamte Heilsplan Gottes in seiner Gerechtigkeit natürlich auch ein Fundament hat. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Er hat das Sühnemittel bereitgestellt, sein eigenes Wesen, sozusagen sein Gotteswesen, als Lösegeld für die gesamte Schöpfung. Und deswegen kann Paulus auch schon in Römer 3 in seiner Rechtfertigungslehre darauf hinweisen, indem er sagt, er hat sich Jesus als Sühnemittel vorgesetzt durch die Treue in seinem Blut. Jetzt, wenn du in deiner Bibel liest, dann steht durch Glauben an sein Blut. Das heißt, wenn ich an das Blut Jesu glaube, macht Gott jetzt Gerechtigkeit für den Kosmos. Was ist das für ein Unsinn? Das steht nicht dort, sondern es geht um die Treue Gottes und Christi in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Danebenlassens der vorher geschehenen Verfehlnisse. Werden die Sünden, die Verfehlnisse daneben gelassen, weil ich an das Blut Jesu glaube? Nee, weil er treu war, weil er das Opfer gebracht hat. Deswegen ist das möglich. Und dann heißt es weiter, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Frist, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der aus Treue Jesu ist. Über den Satz muss man mal nachdenken, das ist eine eigene Predigt wert. Gott rechtfertigt am Ende alle, die ganze Schöpfung kommt in seine Herrlichkeit zurück. Warum? Aus der Treue Jesu sind nämlich alle, auch die, die es noch nicht glauben, sind aus seiner Treue schon gerechtfertigt oder gerettet nach 2. Korinther 5, 18 bis 21, eine ganz klare Botschaft der Schrift. Alles, Gott hat alles verändert in Christus. Und dass die Leute, die meinen, ihre Leistung ist Voraussetzung für das Handeln Gottes, dass die damit Probleme haben, kann ich verstehen. Gell? Warum streng ich mich ein ganzes Leben lang an und der andere wird einfach so gerettet? Gell? Er war ein ganzes Leben, war dann Hure und Verbrecher und plötzlich ist er auch im Paradies, das kann nicht sein. Gell? Und dieses menschliche Denken ist natürlich völlig falsch. Klar. Es entspringt der Unkenntnis der Handlung Gottes. Und ich muss an dieser Stelle einen kleinen Mini-Exkurs machen, damit uns das klar wird. Gott kann jeden rechtfertigen, Gott kann jeden in gewisse Lebensumstände bringen, ein ganzes Leben lang. Gott kann scheinbar ungerecht sein, weil er genehmigt oder zulässt, dass ein lieber Mensch von uns verunglückt, dass es Naturkatastrophen gibt, dass Erdbeben gibt, ja, hört und seht ja auch Nachrichten, gell? Also haben die armen Leute verbrochen, dass sie unter den Trümmern sterben müssen. Und dann sagen die Leute, ja, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er das nicht zulassen. Oder wenn Gott ein lieber Gott wäre, würde er das auch nicht zulassen. Es gibt wahrscheinlich gar keinen Gott, gell? All diese menschlichen Überlegungen kommen dann heraus. Warum? Weil man nicht verstehen kann und erkennen kann, was Heilsgeschichte Gottes bedeutet. Gott ist ein Erstatter, das ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Schrift. Gott hat die Verantwortung für seine Schöpfung, und zwar für die ganze Schöpfung hat er die Verantwortung. Und im Gesetz, im 2. Mose 21, muss man das ganze Kapitel lesen, haben wir eine Reihe von Beispielen drin, die das deutlich machen. Ich will euch noch zwei nennen. 2. Mose 21, da wird gesagt, wenn jemand einen stößigen Stier hat und den loslässt oder der sich losreißt, dann muss der Besitzer des Stieres den Schaden erstatten, den der Stier anrichtet. Das heißt, er ist voll verantwortlich für das Handeln dieses Stieres und das, was er alles für einen Unsinn macht. Jetzt frage ich dich, heilsgeschichtlich denken, was ist denn der größte Stier aller Zeiten, der durch diesen Kosmos geht? Das ist zurzeit für mich der Diabolos, der Teufel, der Satan, die Schlange, egal wie du ihn nennst. Das heißt doch, wer hat denn den losgelassen? Wer hat denn das genehmigt, dass er das macht, was er macht? Das war doch Gott. Das heißt, Gott ist verantwortlich für das Handeln des Satans. Alles, was der Teufel an Unsinn anrichtet, muss Gott erstatten nach seiner eigenen Regel und Gesetz. Und wenn ich das weiß und glauben kann, dann weiß ich auch, dass am Ende, vom Ziel her gesehen, auch jeder Mensch, der hier Nachteile hatte, weil Gottes Heilsplan das erforderte, was wir nicht verstehen können, dass er dann nicht sagen, oder dass er sagen kann, danke, jetzt habe ich eine ganze Menge erstattet bekommen. Ich bin ein Vielfaches herrlicher geworden. Ich habe nachher noch einen Hinweis auf die Menge. Zweites Beispiel, auch in 2. Mose 21, da hat jemand eine Grube gegraben oder besitzt einen Brunnen, eine Zisterne, hat er nicht abgedeckt, und da fällt ein Tier hinein, oder ein Lebewesen, könnte man auch sagen. Dann sagt das Gesetz Gottes in 2. Mose 21, alles, was in die Grube fällt, gehört dem Besitzer der Grube, aber er muss dafür erstatten. Jetzt wieder heilsgeschichtlich denken, was ist die größte Grube, die es gibt? Heilsgeschichtlich denkend, es sind die Aufenthaltsräume der Gestorbenen. Unsere Glaubensväter haben gesagt, das Totenreich. Ist mir auch recht. Also die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, alles, was da hineinfällt, gehört dem Besitzer dieser Grube. Wer ist der Besitzer dieser heilsgeschichtlich denkenden Grube, nämlich den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen? Enthüllung 1, Vers 18 sagt Jesus zu Johannes, ich war ein Gestorbener, und siehe, jetzt bin ich lebend. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also wer besitzt das Totenreich in Anführungszeichen, unser Herr Jesus Christus. Alles, was da hineinfällt, muss er erstatten nach dem Gesetz Gottes. Und also heißen, wenn ich das glauben kann, werden alle, die gestorben sind und dort sind, ohne jetzt zu differenzieren, eine Erstattung erhalten. Das heißt, sie werden wiederhergestellt. Wo und wie, in welcher Reihenfolge, das ist ein ganz anderes Thema. Aber das Endziel der Erstattung Gottes ist Herrlichkeit. Römer 8, wir haben es eben gelesen, was die ganze Schöpfung betrifft. Und das Größte von dem Ganzen ist eigentlich für mich in der Rede des Petrus in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten. Da erklärt auch Petrus, dass Jesus umgebracht wurde und der Heilige Geist jetzt ausgegossen wird und dass er das veranlasst hat. Und da sagt Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 23 zu den Anwesenden zu Pfingsten, vor allem die Juden, die da waren, diesen, nämlich Christus, der gemäß dem festgesetzten Heilsratschluss und Vorkenntnis Gottes herausgegeben wurde, habt ihr durch die Hand Gesetzloser angeheftet und beseitigt. Und was war das? Der Gottessohn ist gemäß festgesetztem Ratschluss Gottes und seiner Vorkenntnis an das Fluchholz auf Golgatha genagelt worden. Durch Gesetzlose. Also, was sollen wir dazu sagen? Gott hat selber das Wertvollste, was er besitzt, sozusagen geopfert, um durch dieses Opfer die Bedingungen zu schaffen, alles in seine Herrlichkeit zurückzuführen. Und jetzt jammern wir, weil in unserem Leben hier irgendwas nicht stimmt und wir der Meinung sind, wir werden jetzt ungerecht behandelt. Also müssen wir lernen, vom Ziel her zu denken, vom heilsgeschichtlichen Ziel her zu denken, zu sagen, wenn ich hier scheinbar Unrecht erleide, wird mir das mindestens doppelt bis hundertfach erstattet. Es gibt noch ein schönes Beispiel, das ist die Geschichte von Josef. Die habe ich schon als Kind gelesen. Es gab so ein Geschichtenbuch. Ich habe viel gelesen, auch nachts unter der Bettdecke. Meine Mutter war das zwar nicht recht, aber mir war das damals egal, weil ich wollte lesen. Und hat auch geklappt, meistens wenigstens. Und da war auch die Geschichte von Josef dabei, die habe ich, was weiß ich, wie viel Mal gelesen, ich weiß es nicht. So viele Bücher hatten wir nicht, ich habe manche Bücher 10, 15 Mal gelesen. Und da gehört auch die Geschichte dazu. Und ich habe die damals natürlich nicht verstanden. Es war halt eine Geschichte, wie Kinder Geschichten lesen. Heute weiß ich, in 1. Mose 50, Vers 20, ganz am Ende von der Geschichte, als der Josef seine Brüder alle in seinem Kämmerchen da geholt hat. Und sie erkennen, dass er der Josef ist. Da sagt er zu ihnen, ihr berechnet es gegen mich böse. Gott aber berechnete es zum Guten. Also ihr wollt ihm etwas Schlechtes tun. Und das hat Gott benutzt, um was Gutes daraus zu machen. Das heißt, durch diese üble Handlung hat Gott sein Volk Israel gerettet und noch alle damals bekannten Völker rundherum vor der siebenjährigen Hungersnot. Also, das Übel bei Josef war ein positives, heilsgeschichtliches Ereignis, was daraus geworden ist. Jetzt normal, jetzt jammer ich, weil ich was erleiden muss, was ich nicht verstehe. Dürft auch inzwischen wissen, nach 25, 30 Jahren Bibelstudium, dass genau das auch seinem Heilszweck dient. Und dann ist es jammer nicht mehr ganz so laut. Es wird leiser zumindest. Ich sage nicht, dass es aufhört. Ich glaube ja nicht, dass ich das kann. Aber hat sich an der Handlung Gottes, auch mit Josef und all den anderen Beispielen, seither irgendetwas geändert? Diesmal Römer 8, 28, da sagt Paulus, wir nehmen aber wahr, dass denen, die Gott lieben, er alles zum Guten zusammenwirkt. Bei dir stehen die Dinge wirken in der Bibel, das ist falsch. Dritte Person Einzahl, er wirkt. Wir nehmen wahr, dass Gott alles uns zum Guten zusammenwirkt. Auch das, was uns nicht gefällt. Glaub's endlich, gell, Wolfgang. Glaub's endlich und lebe auch so. Und das ist das, was hier unser Zuspruch ist aus der Schrift. Interessant ist noch aus dem Hebräischen, die Worte mal sich anzugucken, muss jetzt nicht Hebräisch lernen. Was heißt Shalom? Das kennt jeder, gell? In jedem E-Mail, was ich kriege, das sind genug pro Woche, steht überall Shalom, weil ich das auch mache, machen es alle nach, finde ich gut, gell? Also Shalom heißt Friede. Wer ist denn unser Friede? Epheser 2, Vers 14. Unser Friede ist der Christus. Und im Hebräischen heißt dieselben Buchstaben, wie Shalom geschrieben wird, genauso, kein typischen anders, genauso heißt auch das Wort Abstattung. Es wird nur anders ausgesprochen. Im Hebräischen gibt es ja keine Vokale. Die Masoreten waren so nett und haben da Punkte hingemacht, damit wir einigermaßen lesen können, Hebräisch, weil wenn du kein Hebräer bist, kannst du das nicht lesen sonst. Shalom heißt Frieden, Shilum heißt Erstattung. Es wird ganz genau gleich geschrieben. Würde also heißen, unser Friede ist auch unsere Erstattung. Christus ist unser Erstatter. Was hat er gesagt in seiner Rede in Matthäus 19? Jeder der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen zurückließ, wird wie viel empfangen? Hundertfach und noch äonisches Leben, nämlich verborgenes Gottesleben dazu. Und jetzt meckern wir wieder, gell? Weil wir irgendeinen Nachteil hatten in unserem Leben. Ich kann euch sagen, genau das haben wir erlebt. Wir haben in unserer alten Religion bei weitem nicht so viele Leute gekannt, und Kontakte gehabt und tolle Erfahrungen gemacht, als in den letzten 25 Jahren außerhalb der Sekte, in der ich gewesen bin. Wir haben heute viel mehr, wir haben hundertfach dazugekommen, Brüder und Schwestern, ganz wirklich, gell? Und daran siehst du, Gott macht sein Wort wahr. Wir haben um Christi, um den Willen Jesu sozusagen die ganze Verwandtschaft, Familie, Freunde, sozialen Bindungen verloren und haben hundertfach dazugekriegt. Ganz genau so ist es. Und wenn du die Erstattung dir mal anguckst, ich habe eine Tabelle gemacht, die geht von 1 zu 2 bis 1 zu 100, und es gibt sogar eine Stelle, die ist unendlich. Die muss man aber näher erklären, das ist jetzt nicht hier das Thema. So, zurück zu unserem Kapitel 9, Vers 15. Paulus zitiert hier wieder aus dem Alten Testament und sagt dann, denn er, nämlich Gott, sagt zu dem Mose, ich werde erbarmend sein, welchem ich gleichsam erbarmend sein möchte, und werde mitfühlen, mit welchem ich gleichsam mitfühlen möchte. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament, um sozusagen festzustellen, was ich euch vorhin erzähle, in Römer 9 bis 11, ist nichts Neues. Das gab es schon im Alten Testament. Gottes Auswahl gab es immer. Er hat immer Leute genommen oder nicht genommen. Das hat er schon immer so gemacht. Hat sich nichts daran geändert. Aber wir wissen eben aus dem Neuen Testament, zum Beispiel bei Jakobus, Kapitel 2, 13, dass nach der Erziehung Gottes, nach dem Gericht Gottes, immer das Erbarmen steht. Sein Erbarmen ist das Ziel. Deswegen schreibt Paulus, gesegnet ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Mitgefühle und Gott allen Zuspruchs. 2. Korinther 1, Vers 3. Also, der Vater des Erbarmens, des Mitfühlens. Meinst du, Gott macht das Spaß, wenn er dir einen Unfall beschert oder irgendein Unglück in dein Leben stellt? Unser Theater, das wir hier spielen, im Auftrag Gottes mit seiner Regie, dient der Belehrung der Engel. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen. Und wenn ich das weiß und weiß noch, dass er ein Erstatter ist, ich habe letztens in der Schweiz gesagt, Geschwister, jetzt müsst ihr beten, Herr, gib mir mehr Drängnis, gell? Ich will noch herrlicher werden. Und da haben sie alle betreten geguckt, weil das war, das ist doch nicht so unsere Mentalität, gell? Wir sind ja so ein wenig leidensscheu. Ja, das war auch nur ein Denkanstoß. Ich mache das ja auch nicht. Aber die Konsequenz daraus ist es doch, wenn ich das glauben kann, dass es nach dem geht, der mir das im Weg stellt und das er mir auch noch erstattet, nämlich ein Vielfaches von dem, was ich gelitten habe, dann kann ich auch für das, was mir nicht gefällt, Danke sagen. Und in dem Hauskreis, in dem ich vor 25 oder 26 Jahren anfing, da haben kurz vorher ein paar Geschwister ihre Söhne verloren. Und da habe ich gelernt, dass die dafür auch noch Danke sagen konnten. Das war für mich undenkbar. Ja? Ich kam ja aus einer Sekte. Aber sie haben recht gehabt, inzwischen weiß ich, dass das stimmt. Aber wenn wir dafür danken, was uns nicht gefällt, gilt das als Erstattung. Und Gott macht daraus eine Herrlichkeit, die wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Und deswegen liegt es nicht in Vers 16 dann an dem Laufenden, an dem Wollenden. Es ist auch interessant hier, dass er sagt, es liegt nicht an dem Wollenden. Es ist nicht Sache des Wollenden. Klingt da nicht, mein nächstes Thema, klingt da nicht raus, der Mensch kann doch was wollen, ja? Wenn es an dem Wollenden nicht liegt, also muss ich doch was wollen können. Das ist die Frage, was irgendwie, das erfahren wir in der nächsten Predigt. Ja. Und es liegt auch nicht an dem Laufenden. Nein, niemand hat Gott jemals widerstanden, haben wir vorhin gehört, im Vers 19, in der Einleitung von Römer 9. Niemand hat Gott jemals widerstanden. Gott wirkt sogar das Wollen. Philipper 2 hat alles eine interessante Argumentation und sagt, lass Gott an dir wirken, gell, deine Rettung, und dein Furcht und dein Zittern geht alleine, dass du ihm das gestattest. Lehne das Handeln oder Wirken Gottes in deinem Leben nicht ab, denn er wirkt sogar das Wollen und das Vollbringen. Gell. Und von daher, wenn ich das weiß, dann müsste ich sagen, ja, bereite mich weiter zu, gell? Auch wenn es mal weh tut. Ich weiß, es dient am Ende deinem Heilsziel und damit auch meiner Herrlichkeit. Wenn Gott sogar nach Römer 12 das Maß des Glaubens zuteilt, nicht nur den Glauben selber, sondern auch noch das Maß. Manche glauben viel, manche wenig, um es einfach auszudrücken. Und auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Dann Paulus schreibt im ersten Korintherbrief vom Wachstum. Er sagt, wir pflanzen und wir gießen, aber wachsen lassen, das tut Gott. Also wir haben keinerlei Einfluss. Und es gibt einen schönen Vers, den will ich dann auch lesen. Epheser 1, Vers 11, der oft benutzt wird, um diese beiden gegensätzlichen Ansichten, die es gibt, hier zu rechtfertigen. Für mich, bin ich jetzt einer, der sagt, Gott ist ungerecht, kann ich den Vers benutzen. Und wenn ich sage, Gott ist gerecht, kann ich den auch benutzen. Epheser 1,11 heißt es, von Christus, in welchem wir auch belost wurden, als Vorersehene gemäß dem Vorsatz, Achtung, des Innenwirkenden, die alle, das heißt alles, was es gibt, gemäß dem Ratschluss seines Willens. Wir wurden vorersehen, gemäß Vorsatz dessen, nämlich Gottes, der alles in allen wirkt. Das heißt, Gott ist in allen, auch in den Ungläubigen, auch in dem Haus, in dem Stein, in der Erde, im Himmel, in den Sternen. Egal was, seine ganze Schöpfung wird von ihm sozusagen im Bestand erhalten. Wir haben im Haus quasi am Donnerstag darüber gesprochen. Also das Wesen Gottes. Jetzt kann der sagen, der sagt, Gott ist ungerecht. Also ja, wenn alles wirkt, ist er ungerecht. Und ich brauche gar nichts zu machen. Dann kann ich mich ja meinen Laster hingeben, kann leben, wie ich will. Gell? Ist alles toll. Und der andere sagt, nee, du musst dich anstrengen. Gell? Das kriegst du nicht geschenkt, obwohl es hier steht. Also man benutzt auch solche Verse. Wenn Gott alles in allen wirkt, habe ich keine Verantwortung. Wenn er alles macht, geht mich das alles nichts an. Und das ist ja falsch, gell? Wir werden das noch sehen. Und von daher ist es eben nicht an dem Wollen, wie Paulus es sagt, oder liegt nicht an dem Laufenden, sondern Gott teilt zu. Steht schon im Alten Testament beim Jeremia, dass der sagt, ich weiß, dass nicht bei mir liegt, meinen Weg zu bestimmen. Mein Weg bestimmt Gott. Es ist nicht bei dem Mann, der wandelt, seinen Schritt zu bereiten, gell? Jeremia 10. Und das ist eine Jahrhunderte, fast Jahrtausende alte biblische Weisheit, dass Gott das regelt. Der Arthur Muhl hat da mal ein schönes Heft geschrieben, die Entwürfe des Herzens, da gehe ich in der nächsten Predigt nochmal drauf ein. Das heißt, du kannst in deinem Herzen alles beschließen. Sprüche 16,9 heißt es, das Herz des Menschen berechnet seinen Weg. Ich beschließe, wohin zu gehen, in meinem Herzen. Gell? Gut oder schlecht, spielt keine Rolle. Und was hier heißt nochmal, aber Yahweh bereitet seinen Schritt. Wo ich dann wirklich hingehe, das entscheidet Gott. Das ist nicht toll, gell? Also im Herzen kann ich alles machen. Wir werden das in der nächsten Predigt dann hören, was du alles im Herzen machen kannst. Aber was da von nach außen dringt, das entscheidet Gott. Gell? Und das finde ich großartig. Und von daher zitiert Paulus hier jetzt im Alten Testament nochmal die Geschichte mit dem Pharao. Und das ist ja das klassische Beispiel dafür. Er sagt, denn die Geschriebene, das Alte Testament, sagt dem Pharao, zu diesem selbigen Zweck erweckte ich dich, damit ich meine Vermögenskraft in dir erzeige und damit mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. Zu diesem Zweck erweckte dich. Was macht hier Paulus? Der tut den Text des Alten Testamentes abändern. Dürfen wir das? Im Alten Testament steht in 2. Mose 9, Vers 16, Gott hat den Pharao bestehen lassen. Und der Paulus macht da draußen und sagt, er hat ihn erweckt. Er hat ihn extra dahingesetzt. Warum? Wozu? Damit mein Name verkündet wird auf der ganzen Erde. Begründung. Also, Paulus war da inspiriert vom Geist. Ich glaube, ja, ja auch. Wenn der Geist Gottes dem Paulus sagt, schreib hier, erwecken ihn und nicht bestehen lassen, dann dürfen wir jetzt nicht so machen wie die Zeugen Jehovas, die dann den Bibeltext ans Alte Testament angleichen und sagen, das stimmt nicht hier, was der Geist hergeschrieben hat, sondern im Alten Testament steht das anders. Nee, wir glauben, dass der Geist die Berechtigung hatte, weil der nimmt von Jesus und Jesus nimmt vom Vater, dass der Vater hier entschieden hat, du schreibst jetzt hier erwecken hin, damit das Heilsziel Gottes deutlicher herausragt. Und deswegen lesen wir auch beim Daniel, Kapitel 2, 21, dass Gottes ist, der Zeiten ändert und Stunden ändert und Könige oder Regenten einsetzt und absetzt. Egal, was du heute wählst, Gott weiß schon, wer demnächst regiert und er weiß auch, wie lange und wer daran abgesetzt oder eingesetzt wird. Ich sage nicht, dass du deswegen nicht wählen sollst. Jeder Bürger hat seine Pflicht und macht das, wie du das für richtig hältst. Ich will das nicht beurteilen. Die Tatsache steht aber fest, Gott ist der Einsetzende und Absetzende. Und wenn du mal, ohne jetzt zu politisieren, in die amerikanische Präsidentengeschichten guckst, was da wann und wo schon alles passiert ist, da hat das Volk fast immer einen ganz anderen gewählt, als der da dran kam. Abgesehen auch noch von ihrem seltsamen Wahlsystem, das ist was anderes. Aber da sehe ich auch in der neuzeitlichen Weltgeschichte, dass genau das passiert, nämlich dass Gott einsetzt und nicht das, was wir wollen. Und deswegen hat der Gott auch zu Mose gesagt, wenn du jetzt zu Israel gehst und sollst du aus Ägypten befreien, dann sagt denen, der ich werde, hat dich geschickt. Warum? Begründung bei Pharaos Erweckung war da hier, damit mein Name verkündet wird auf der ganzen Erde. Was ist denn mit dem Namen Gottes verbunden? Biblische Namen haben alle Sinn und Inhalt. Nicht unsere Namen heute. Ich heiße Wolfgang, hat überhaupt keine Bedeutung biblisch, gell? Weil meine Mutter die Operette liebte, im weißen Rüssel am Wolfgangsee, gell? Deswegen heiße ich Wolfgang. So einfach ist das. Aber hier, biblisch gesehen, hat jeder Name Inhalt, Programm, natürlich der Name Gottes auch, dieses hebräische JHWH, ist ja oder beinhaltet die dynamische Form des Seins, also das Werden. Es ist ein Werdeprozess, der mit diesem Namen verbunden ist. Und deswegen kann Jesus sagen, ich wirke fortwährend, mein Vater wirkt fortwährend. Gott sitzt nicht am siebten Tag am Sofa und ruht sich aus. Das ist nicht korrekt, Gott ruht am siebten Tag, nein. Er hört auf von seinem Auftrag, dann gab es was Neues. Gott wirkt immer. Und deswegen kann Paulus im Vers 18 sagen, demnach daher, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, den verhärtet er. Und den Pharao hat er zehnmal verhärtet. Ja? Zehnmal, abgesehen von der Verhärtung, die Pharao selber vollbracht hat. So, und wenn Gott, der alles in allen Innenwirkende ist, wenn Gott verhärtet, wen er will, wenn Gott gerade alles macht, wie er will, entsteht natürlich die große Frage, die Paulus jetzt in den nächsten Versen stellt. Und die große Frage ist, du wirst daher zu mir sagen, was tadelt er noch? Denn wer hat seinen Beschluss widerstanden? Ja, wenn er doch alles wirkt, sogar mein Wollen, und ich mache jetzt was falsch mit seiner Entscheidung, dann wäre ich noch zur Verantwortung gezogen. Gell? Ja, wo kommen wir denn da hin? Also er verordnet mir einen falschen Weg und dafür wäre ich noch bestraft. Das gibt es nicht. Entweder ist Gott ungerecht oder den gibt es überhaupt nicht. Gell? Dann kommst du später ins Zweifeln. Ja, du liebe Zeit. In Jesaja steht schon im Alten Testament, Jesaja 55, 8 und 9. Das muss man mal ganz langsam lesen, das kennt ihr alle. Denn nicht sind meine Berechnungen eure Berechnungen. Und nicht sind eure Wege meine Wege. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Berechnungen mehr als eure Berechnungen oder Überlegungen. Aha, er hat sich was dabei gedacht, gell? Obwohl ich es nicht verstehe. Obwohl ich es nicht begreifen kann. Es ist menschlich unverständlich, ja. Aber das Gerichtsurteil steht trotzdem fest. Jesus hat gesagt, so wie du richtest, wirst du auch gerichtet werden. Aha, habe ich also doch eine Verantwortung. Oder was du siehst, wirst du ernten. Galater 6, 7. Genau so ist es. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn Gott, Gott alles macht. Und wenn du jetzt mal irgendwann, irgendwo mit irgendwem dieses Thema bereden musst, wo dir einer sagt, den Gott gibt es nicht, der ist ungerecht, oder was der macht, kann ich nicht verstehen, dann musst du dir einprägen, Römer 9, Vers 20. Römer 9, Vers 20 ist die Antwort auf all die unsinnigen Argumente, die da immer wieder kommen. Ich habe mir das gemerkt. Ja, das kannte ich noch in meiner alten Religion. Wir waren ja, sind ja im Kommunismus groß geworden. Da gab es viele Atheisten. Gell? Und für die galt, ich muss denen erstmal beibringen, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und wenn du das geschafft hättest, dass der glauben kann, dass es Gott gibt, dann kannst du ja weitermachen mit Römer 9, Vers 20. Da sagt auch Paulus, und er beruft sich ja auf Jesaja 29, das lese ich gleich noch, er sagt im Vers 20, O Mensch, ja doch, wer bist du, der gegen Gott antwortet? Was bildest du dir ein, dem Gott Vorschriften machen zu wollen? Wird etwa das Geformte zu dem Formenden sagen, was hast du mich also gemacht? Ja, da sitzt der Töpfer an der Töpferscheibe, hat den klumpen Ton auf der Scheibe und macht da wegen mir eine Vase da draus. Und jetzt sagt die Vase, das will ich nicht. Gell? Oder er hat einen Nachttopf gemacht. Gibt es heute nicht mehr, aber früher, ich kenne den noch, bei meinen Großeltern, der nachts raus musste, gell? Er stand unter dem Bett. Ja, wer will denn freiwillig ein Nachttopf werden? Gell? Auf der Töpferscheibe sagt der Nachttopf dann, nein, zum Töpfer. Ich will eine Vase werden. Gell? Merkst du was? Das ist doch Unsinn. Also wenn Gott der Formende ist, dann hat er es zu Formende keine Ansprüche zu stellen an das, was es werden will. Er sagt es sogar, wenn das misslingt, dann macht er wieder einen Klumpen drauf, schmeißt es nochmal auf die Scheibe und macht was anderes, ein anderes Gefäß daraus. Der Töpfer, der Töpfer kommt gleich im nächsten Vers, der Formende entscheidet, was er formt, da der das zu Formende kein Mitspracherecht. Und um den selbstgefälligen Israeliten ihre Hochnäsigkeit vor Augen zu führen, hat Jesaja genau das gesagt, was Paulus hier zitiert. In Jesaja 29, 16 sagt doch der Prophet zu seinem Volk, zu Israel, O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden. dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht. Was ein Unsinn, gell? Sagt der Totentopf, sagt, du hast mich nicht gemacht. Und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts, dann macht eine Vase und dann sagt die Vase, so ein Mist, da kannst du nichts Besseres, du hast keine Ahnung. Ja? Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, an dem wir erkennen können, dass offensichtlich hier wir als geformte Schöpfung keinerlei Anspruch haben, Gott Vorschriften zu machen. Er macht es, wie er will. Er formt den Menschen. Es gibt einen schönen Psalm, 139, 16, da ist von der DNS die Rede, gell? DNS, DNA ist ja bekannt, die Helix, die Vererbung, die menschliche Erbanlage in einer Spirale dargestellt, hast du bestimmt schon gesehen. Und da sagt der Psalmist hier, mein zusammengerolltes oder mein Knäuel, gibt verschiedene Übersetzungen, sahen deine Augen. Gell? Also schon vor der Geburt hat Gott die Helix da gesehen, hat gewusst, was da draus wird. Also Paulus kann sagen, er gibt jedem ein Leib, wie er will, er setzt die Glieder, wie er will. Gott macht mit dem Leib, auch mit dem, den du hier mit hast heute, macht er gerade, was er will, schon von vor Geburt an, schon von Zeugung an. Es ist nicht unsere Aufgabe, diesem Schöpfer, dem Töpfer, Vorschriften zu machen. Und deswegen sagt der Vers 21 ja jetzt, oder hat der Töpfer nicht Autorität über den Ton? Jetzt kommt ein ganz wichtiger, heilsgeschichtlich wichtiger Satz oder Aussage, die, ob du es gleich merkst, weiß ich nicht, so entscheidend wichtig ist. Pass auf, hat der Töpfer nicht Autorität über den Ton? Aus derselben Masse das eine Gerät zu wertvollem Gebrauch, das andere aber zu unwertvollem Gebrauch zu machen. Hat der Töpfer nicht Autorität, über denselben Ton verschiedene Gefäße zu machen? Wertvolle, nicht wertvolle. In einem Haus, sagt Paulus zu Timotheus, 2,20 im zweiten Brief, in einem großen Haus sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen für wertvollen Gebrauch, die anderen für unwertvollen Gebrauch. Silberbesteck, ja, Pulslöffel zum Kochen, das sind schon zwei Unterschiede. Was ist jetzt wertvoll? Ja, für uns natürlich das Silberbesteck, ja, auch wenn es schwarz wird, muss halt putzen. Aber die Argumentation ist entscheidend. Und jetzt sagt hier der Text, und das ist ganz wichtig für mich, es ist dieselbe Masse, gell? Dieselbe Masse, das heißt, die gesamte Schöpfung ist aus derselben Masse. Das würde auch heißen, ich lese das nach Römer 11, 16, oder ich zitiere es, Römer 11, 16, das kennst du, sagt Paulus, wenn der Erstling oder die Anfangsgabe heilig ist, dann ist es auch der ganze Teig. Wenn du einen Kuchenteig vor dir hast, dann nimmst du eine Handvoll raus und die ist gut, kannst du davon ausgehen, dass der restliche Teig auch gut ist. Oder hast du so ein Geschick, dass du nur das Gute ausgenommen hast, das ist alles schlecht, das gibt es nicht. Das ist undenkbar. Jetzt hat Gott alles aus derselben Masse gemacht. Wenn also Römer 11, 16 sagt, wenn ein Teil davon gut ist, ist auch alles gut. Das heißt doch für mich, heilsgeschichtlich denkend, dass die gesamte Schöpfung, weil sie aus derselben Masse ist, auch am Ende in dieselbe Herrlichkeit kommt. Das geht gar nicht anders. Das heißt, Römer 11, 36, aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist ja das ganze All, wie wir schon oft hier gehört haben. Wenn das stimmt, dann wird alles Helligkeit. Es hat auch alles die gleiche Wurzel, es kommt alles aus Gott. Es ist alles aus derselben Masse. Und jetzt fangen wir an und unterscheiden und beschweren uns, warum ist denn der so und nicht so, gell? Fühle ich unsinnig. Absolut gegen das Handeln Gottes. Deswegen hat Paulus auch, als er den Hananias zu Paulus schickte, hat Gott zu dem Hananias gesagt, dieser ist ein auserwähltes Werkzeug für mich, er wird viel leiden für mich, er muss machen, was ihm verordnet ist. Ja, also ist der Paulus eventuell freiwillig gläubig geworden? Nie im Leben, gell? Das wäre ihm gar nicht eingefallen, sondern der Herr hat ihn überführt. Und jetzt ist ihm verordnet worden, was er zu tun hat. Deswegen kann Paulus hier, und ich komme zu den letzten zwei Verse von unserem Text heute Morgen, kann er dann sagen, wenn aber Gott willens ist, den Zorn zu erzeigen und seine Vermögensmacht kundzutun, in viel Langmut die Geräte des Zorns trug, wer ist denn das, die zum Verderben zubereitet worden sind? Also Gott macht schlechte Gefäße, ich sage es mal einfach, und dann hat er Langmut, um das zu ertragen, was er schlecht gemacht hat. Da würde mir schon wieder den Kopf schütteln, ja, menschlich undenkbar. Steht aber so hier, Paulus redet hier in erster Linie von den Juden, musste Vers 24 dazu nehmen, dann wird das im Zusammenhang deutlich. Der verstockte Teil Israels, den hat er mit Langmut getragen, obwohl er die Verstockung selber verursacht hat, weil er hat es ja genehmigt gemacht, er macht alles. Der nicht verstockte Teil, und den geht es ja gar nicht, da geht es nur um den verstockten Teil Israels. Und jetzt lernen wir hier aus dem allerersten Brief, den Paulus geschrieben hat, an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2,16, wozu dieser Zorn Gottes auf den Juden liegt, um es mal so einfach auszudrücken. Da sagt er hier, es kommt aber zuvor der Zorn auf sie, nämlich die Juden, hinein in Vollendigung. Ist kein deutsches Wort, ich weiß. Wir haben Beendigung, Vollendigung gibt es im Duden nicht. Steht aber im Kontext so da, nämlich, er bringt das zum vollen Ende. Er bringt das zum Ziel. Das heißt, der Zorn Gottes kommt zum Ziel. Was ist denn das Heilsziel Gottes? Dass auch die verstockten Juden ihn erkennen und am Ende in seiner Herrlichkeit landen. Es geht alles nach dem Willen Gottes. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Das gilt für Vater und für Sohn. Und deswegen hat er auch im Alten Testament den Pharao mit viel Langmut getragen, hat sein Volk leiden lassen, damit sein Name auf der ganzen Erde bekannt wird. Er hat Vermögensmacht. Gott vermag, gegen den Willen einer Weltmacht, ein kleines Volk zu befreien, es durch die Wildnis zu führen, in sein Land zurück. Das war damals ein einmaliges weltpolitisches Ereignis. Das haben viele mitgekriegt. Und deswegen, die ganze Geschichte dient also dazu, die Josef-Geschichte mit ihrem Ausgang der Versklaven in Israel, um Gottes Heilsabsichten deutlich zu machen, seine Vollmacht zu zeigen, seine Allmacht zu zeigen, er regelt alles. Und deswegen gibt es auch Gefäße, die zum Zorn bereitet sind, aber wir lernen hier aus dem Gesamttext, dass auch die Gefäße, die zu unwertvollem Gebrauch gemacht worden sind, eine Verwendung haben im Heilsplan Gottes. Und jetzt haben wir kein Recht, ein Bruder oder eine Schwester, die scheinbar in der letzten Reihe sitzt, ich meine das nicht buchstäblich, sondern geistlich, die immer mal daneben fällt, wie auch immer, jetzt zu verurteilen, weil, wenn sie dazu gehört, Gott auch ein missratenes Gerät neu machen kann, ein missratenes Gerät benutzen kann für seinen heilsgeschichtlichen Zweck. Urteilt nicht vor der Zeit. Am Ende, am Thron, werden wir vielleicht große Augen machen, wer da alles sitzt. Und ich möchte nicht vorher jetzt in diesem Leben Leute verurteilen und sagen, die haben nie zu uns gehört, weil das können wir nicht beurteilen. Und deswegen der Schluss für heute, Vers 23. Das Ziel dieses Handelns Gottes, wie es hier Paulus uns heute Morgen in seinem Wort offenbart hat, dient dazu, den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Geräten des Erbarmens zu zeigen, die er zur Herrlichkeit für bestimmt hat. Und wenn ich jetzt heilsgeschichtlich denke und weiß, es gibt Erstlinge, Zweitlinge, Drittlinge, es gibt auch Letztlinge, dann wird ganz am Ende jeder den Reichtum seiner Herrlichkeit spüren, den Gott übrig hat für seine gesamte Schöpfung. Jetzt kannst du alle Herrlichkeitsverse lesen, die es in der Bibel gibt. Gell? Das wäre wieder eine Predigt extra. Aber das ist das Ziel. Es geht immer um Gottes Herrlichkeit. Er ist der Maßgebende. Er ist die Quelle. Er ist auch das Ziel. Und es geht um sein Handeln und nicht um unser Handeln. Ich fasse zusammen. Ist Gott ungerecht, weil er auswählt? Wir haben festgestellt, nein. der erbarmende Gott entscheidet, was er alles macht, Gott tut, das um seiner Vermögensmacht zu zeigen und zu zeigen, was er vermag zu tun für seine Heilsgeschichte. Und niemand kann diesem Willen Gottes widerstehen. Der Töpfer hat Macht über den Ton. Und dadurch wird auch der große Reichtum seiner Herrlichkeit deutlich. Und deswegen die Ermunterung an uns, nehmen wir das mit, ich sage es in erster Linie zu mir, wenn er der Handelnde ist, kann ich ganz beruhigt durch mein irdisches Leben gehen, weil das Ende ist Herrlichkeit für alle. Amen.